Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist wieder Montagnachmittag, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Was war das bitte für ein emotionales Wochenende? Der 33. Spieltag hatte wieder einiges zu bieten. Wir hatten mit dabei Aufstiege, Abstiege und auch noch Abschiede. Schön aber, dass Fabi und Sören heute mir wieder Gesellschaft leisten. Und wir haben einiges aufzuarbeiten, Jungs. Ich hoffe, eure Freudentränen und auch Trauertränen sind wieder getrocknet.
Mehr oder weniger. Hallo zusammen.
Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Diesmal tatsächlich aus dem Herzen des Ruhrgebiets, um ein bisschen natürlich auch die Temperatur zu fühlen. Hier im Ruhrgebiet, bei den einen geht es ja noch um sehr, sehr viel, bei den anderen ist die Entscheidung gefallen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, happy mit dem, was ich am Samstagabend letztendlich sehen durfte. Und an sich, und das hatten wir in unserer Gruppe auch, im Moment gibt es für jemanden, der Sport interessiert ist, also auch über den Fußball hinaus, glaube ich, nichts Schöneres als die aktuelle Zeit, muss man so sagen.
Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und Sören, Fabi hat die Steilvorlage schon für dich vorbereitet. Mit dem Abendspiel meinte er natürlich das 6:1 des HSV. Es ist passiert nach 7 Jahren. Der Dino ist zurück.
Ja. Endlich. Ich glaube, da waren wir uns in den letzten Wochen ja auch alle einig. Endlich ist der HSV zurück. Absolut verdient, auch was Merlin Polzin dann nach dem Trainerwechsel aus der Mannschaft gemacht hat. Eine Mannschaft geformt, die wirklich auch ja, mit der ein oder anderen Unsicherheit vielleicht in die Spiele gegangen sind, aber doch verdient aufgestiegen sind jetzt. 6:1, glaube ich, hat deutlich gezeigt, dass der HSV zumindest in diesem Jahr der zweiten Liga auf jeden Fall entwachsen ist.
Ja, und ich glaube, Fabi, die erste Liga kann sich da in der kommenden Saison sehr drauf freuen. Viele reiselustige Hamburger werden auch wieder die ein oder anderen 1000 Fans mitbringen. Wir können uns auf das Hamburger Derby freuen. Die Bremer werden sich mit Sicherheit auch freuen. Auf jeden Fall nichts gegen die kommenden Absteiger wie Kiel zum Beispiel. Auf jeden Fall wieder eine Bereicherung für die erste Liga.
Ja, also ich möchte mich überhaupt nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, großes Stadion, großer Name, viel Tradition. Von daher natürlich eine Wahnsinnsnachricht auch für die Bundesliga, zumal ja auch der ein oder andere kleinere Verein mit Holstein Kiel relegiert wird in die zweite Liga zurück. Von daher Good News auf der anderen Seite und das ist auch kein Geheimnis, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich habe mir auch am Freitag wieder zweite Liga angeguckt. Wenn man sich auch die Saison anguckt, egal ob das jetzt der FC ist, der hoffentlich auch noch den direkten Aufstieg packt, oder eben der HSV, es wird verdammt schwierig nächstes Jahr für die Vereine, weil es vom Niveau her schon auch so ist. Bleibe ich nach wie vor dabei, schön für den Verein. Aber wenn du mit gerade mal 59 Punkten wahrscheinlich am Ende des Jahres aus der zweiten Liga aufsteigst, zeugt es jetzt auch nicht von der allerhöchsten Qualität, dass du da nicht souverän durchmarschierst. Deswegen, es wird einiges auf die beiden Vereine zukommen, mindestens. Wer weiß, was mit der dritten Mannschaft passiert. Aber es wird ein ganz, ganz schwieriger Weg, dann in die Bundesliga zurück, beziehungsweise sich dann wieder zu etablieren. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen.
Ja. Sören, Fabi hat es angesprochen, es wird ein ziemlich schwieriger Weg. Wir haben ja die Spiele des HSV weitestgehend über die ganze Saison auch immer mal hier und da verfolgt. Wenn man ehrlich ist, hat der HSV und auch der 1. FC Köln seine 3, 4, 5 maximal Schlüsselspieler und der Rest ist eigentlich maximal dann vom Zweitliganiveau geprägt, ne?
Ja, das muss man natürlich sagen. Ich glaube, beim HSV ist es klar, es ist eine Entwicklung. Wenn du schon einige Jahre in der zweiten Liga spielst, dann kannst du dir keinen Erstligakader leisten. Das muss man klar sagen. Und bei Köln war es ja ähnlich, dadurch, dass sie ja durch die Transfersperre ihren Kader ja auch nicht unbedingt verbessern konnten. Gehen beide Mannschaft mit einer Mannschaft hoch, die sicherlich zu kämpfen hat. Aber so wie ich gerade auch die Standorte Hamburg und Köln einschätze, werden sie im Sommer einiges machen. Es werden auf jeden Fall auch gestandene Bundesligaspieler sicherlich davon überzeugen, nach Köln oder Hamburg zu kommen. Weil das muss man ja wirklich sagen, wenn diese Vereine in der ersten Liga sind, dann werden auch die Sponsoren nochmal das Sparbuch aufmachen. und Geld zur Verfügung stellen. Und dann liegt es an den Verantwortlichen, dass sie Spieler dorthin holen, die auch in der Bundesliga ja, mithalten können.
Gut, Fabi, die zweitbeste Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag derzeit haben die Kölner inne, die am Freitagabend zwar verdient, aber hinten raus doch schon ziemlich glücklich durch einen Torwartfehler der Nürnberger profitiert haben und dann beim Debüt von Friedhelm Funkel 2:1 gewonnen haben mit 58 Punkten jetzt. 3 Punkte Vorsprung auf Elversberg. Wir kommen jetzt mal zu der ganzen Thematik nächsten Sonntag. Aber ein Endspiel letztendlich haben zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern.
Ja, möchte dazu vielleicht hinzufügen, nicht nur das zweite Tor in gewisser Hinsicht geschenkt, sondern auch der Ausgleich. Ein individueller Fehler der Nürnberger vorweggegangen, den du selbst auf Zweitliganiveau eigentlich nicht machen darfst. Von daher 2 Tore geschenkt bekommen. Ich glaube auch, so wie der Spielverlauf war, klar, eher dominierende Kölner, aber ich würde mal fast mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn es die Nürnberger nicht so einfach gemacht hätten, hätten die Kölner auch keine 3 Punkte mitgenommen, unabhängig davon. Das ist im Fußball am Ende des Tages egal. Jetzt hast du ein Endspiel gegen Kaiserslautern, die sich ja aus irgendwelchen Gründen ja auch noch Chancen ausrechnen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Am Ende machen wir es kurz. Den Punkt wirst du holen zu Hause. Ich glaube, das ganze Stadion wird da schon dafür sorgen, dass am Ende des Tages ein Punkt bei rausspringt. Und dann können wir Gott sei Dank da einen Haken hintermachen und endlich mal wieder 2 große Vereine zurück in die Bundesliga bringen.
Genau. Und wer der dritte Verein wird, das wird es ja dann kommenden Sonntag entscheiden sollen. Ich war ja am Samstag im Stadion bei Fortuna, die auch noch ihre letzte Aufstiegshoffnung gewahrt haben. 2:0 gegen mega schwache, erschreckend schwache Schalker ja, gewonnen haben. Und die haben jetzt am kommenden Wochenende die Spielvereinigung Elversberg zu Gast. Die Elversberger mit einem Sieg wären sie durch, haben alles in der eigenen Hand und da mache ich mir momentan eigentlich vom Momentum her eigentlich die wenigsten Sorgen bei den Elversbergen, gerade nach dem, was ich bei Schalke jetzt am Wochenende wieder gesehen habe.
Ja, sicherlich, wenn man die sportliche Form nimmt, ist Elversberg der klare Favorit. Das Ding ist natürlich, dadurch, dass du auf Schalke spielst, ich glaube, die Schalker Mannschaft wird sich auch ja wenigstens noch einigermaßen vernünftig von den Fans gerade zu Hause verabschieden. Und wenn du wieder so eine Leistung zeigst, glaube ich, ja, steigen die Fans dir aufs Dach. Und von daher glaube ich, dass Elversberg mit auch das schwerste Spiel hat jetzt am letzten Spieltag. Ich glaube, dass die Paderborner in Karlsruhe vielleicht auch punkten werden. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also Außenseiterchance wird wahrscheinlich nur Fortuna haben, die ein sehr schweres Spiel dann in Magdeburg haben. Aber ich würde mich jetzt noch nicht zu 100% darauf festlegen, dass Elversberg auf Schalke dreifach punktet.
Fabi, dein Favorit im Aufstiegsrennen, die Paderborner mit dem Gastspieler in Karlsruhe?
Es ist auch ein schwieriges Spiel, glaube ich, würde ich behaupten. Ich glaube tatsächlich, ich würde auch die Kölner, klar würde man uns wünschen, dass sie diesen einen Punkt holen. Aber Problem ist eigentlich auch ein bisschen die Tordifferenz, weil die Elversberger mit Abstand am besten dastehen, wenn man sich das so anguckt, mit plus 26 im Vergleich zu allen anderen. Ich glaube, es ist unvorhersehbar, was letztendlich am Sonntag passieren wird. Und ich sehe nach wie vor Elversberg tatsächlich mindestens in der Relegation. Und das wäre natürlich auch der Punkt, wo ich vor, glaube ich, 1, 2 Wochen auch schon mal gesagt hatte, wenn man sich vorstellte, Heidenheim gegen Elversberg in der Relegation. Halleluja. Mit Sicherheit genauso spannend wie am Freitagabend Wolfsburg gegen Hoffenheim, um es mal so auszudrücken.
Ja, das stimmt schon. Ja, unten im Keller ist auch noch nicht alles entschieden. Fürth hat noch die Möglichkeit, beziehungsweise kann noch runtergehen. Die Braunschweiger sind am Relegationsplatz 16 inne. Also da wird sich auch am letzten Spieltag alles entscheiden. Jetzt, wo wir die Konstellationen haben mit den 4 Vereinen, Elversberg, Paderborn, Düsseldorf, Lautern, nochmal die Anregung, Fabi, du hattest, glaube ich, letzte Woche mal über die Playoffs in Italien war es, glaube ich, gesprochen.
Ja.
Ja, also das wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit, in der die Bundesliga sich vielleicht mal bedienen könnte, dass
Ist
die.
übrigens in England genauso, in der Championship.
Genau.
Dass glaube ich, 3 bis Platz 6
Sechs.
auch noch Playoffs spielen, ne?
Ja, also das wäre jetzt ja gerade bei der Konstellation wirklich so knapp, wie es da ist, echt eine super Sache. Und dann steigen auch
Absolut, ja.
wirklich die letzten 3 aus der ersten Liga direkt ab. Man hat nicht wieder die Chance, eine komplett verkorkste Saison wieder irgendwie zu kitten und zu retten, so, ne? Also ich glaube, das wäre mit Sicherheit vom, ja, einmal natürlich geldtechnisch, aber auch so von der Spannung her auch nochmal was ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv etwas, was man vielleicht in Zukunft dann nochmal ändern sollte, dass es keine Relegation mehr gibt, dass der Dritte in der ersten Liga auch wirklich absteigt. Und Fabi hat es gesagt, in der Championship, das ist ja Wahnsinn. Die haben, glaube ich, über 70 Spiele gefühlt, wenn man die ganzen Pokalwettbewerbe nimmt und müssen dann noch in die Relegation, beziehungsweise in die Playoffs. Also ich glaube, wenn du dann hier in Deutschland auf 34 Spieltagen kannst du dann auch nochmal 2, 3 oder 4 Spiele machen. Und dann wirklich steigst du dann auch verdient in die erste Liga auf.
Die einzige Ausnahme ist wohl nur, wenn der Dritte auf den Vierten 10 Punkte Vorsprung hat, dann entfällt es komplett. Aber das ist ja in den seltensten Fällen in den letzten Jahren überhaupt so gewesen. Aber nur mal so als kleine Anregung für die zweite Liga dann vielleicht. Gut, Fabi, jetzt kommen wir zu deinen Glückwünschen und zu deinem erfreulichen Abend. Endlich, die Meisterschale ist wieder in München. Es wurde reichlich gefeiert, aber übers Spiel, glaube ich, das stand mehr oder weniger, ja, im Hintergrund.
Ja, ich glaube, den Teil 90 Minuten Fußball hätten, glaube ich, alle überspringen können. Ich glaube, da brauchen wir wirklich nichts drüber verlieren über das Spiel. Ja, am Ende war es emotional. Ich glaube schon in einer gewissen Hinsicht. Trotzdem muss man sagen, hat Thomas Müller sich das wenig anmerken lassen, glaube ich. Verhältnismäßig, wenn man da den einen oder anderen Abschied oder sich vor Augen führt, wo es wirklich Tränen und alles Mögliche gab, hat er echt ziemlich cool weggesteckt. Was man aber auch nicht vergessen darf, es gibt noch einen Spieltag in der Bundesliga und noch eine Club-WM, die er ja auch noch mitspielt. Also war es dahingehend gar nicht der finale Abschied, sondern erstmal nur der Abschied aus dem Wohnzimmer. Und ich glaube, da haben sich beide Seiten ziemlich viel Mühe gegeben in unnachahmlicher Art und Weise. Mit seiner Rede hat er sich auch verabschiedet. Und ich bin mal gespannt, was er jetzt im Nachgang, nach dem Kapitel Bayern München, anstrebt.
Ja, da können wir uns, glaube ich, alle vor Überraschung kaum retten. So, und Sören, was sagst du denn zum Thema Thomas Müller?
Ja, ich glaube, es wird viel gesagt. Großer Spieler, das muss man sagen. Fabi hat es gesagt, das ist ja noch nicht zu Ende. Die Club-WM steht noch vor der Tür. Ich glaube, da kann man sich auch ja, mit einer starken Leistung verabschieden. Ja, was passiert mit Thomas Müller? Ich glaube, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, beende deine Karriere, jetzt irgendwie nochmal nach Amerika zu gehen. Ich sehe ihn da nicht, muss ich wirklich sagen, auch von seiner ganzen Art und Weise. Ja, und ich glaube, er wird sich in der Zukunft nicht über Jobangebote oder retten können vor Jobangeboten. Als TV-Experten kann ich mir ihn auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, reden kann er gut. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn er jetzt aufhört, Fußball zu spielen.
Also so eine Runde mit Hummels, Schweinsteiger, Müller, Kramer, so 4 Leute an einem Samstagnachmittag irgendwie zur Konferenz oder so, hätte, glaube ich, auch was.
Ist aber auch teuer für die Fernsehsender
Ja.
dann an sich, glaube ich, wenn die alle 4 am Spielfeld dran stehen hast.
Ja, oder im
Aber
Studio, einfach aus dem Studio raus. Von mir aus auch, Max Hummels macht das ja auch während seines Podcasts auch immer gerne mal von zu Hause, von der Couch aus. Hätte bestimmt auch was, wenn man ihn dann das ein oder andere Mal vielleicht zuschaltet oder so.
irgendwas wird er auf jeden Fall finden. Oder er macht er erstmal komplett Pause. Ich glaube, das nötige Kleingeld dazu hat er ja, um sich wirklich alle Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was er gerne machen würde. Und meines Erachtens, also ich weiß es natürlich nicht, was passieren wird, aber durch die Teilnahme an der Club-WM deutet sehr viel darauf hin, meines Erachtens zumindest, dass es fußballtechnisch nicht irgendwo anders weitergehen wird.
Ja, Robin Gosens hatte da ja, glaube ich, nochmal einen Vorschuss letzte Woche unternommen und gesagt, dass Florenz relativ schön sein soll. Ne? Ribéry war da ja auch vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, das Thema ist auch abgefahren. Auch wenn er noch gerne weiterspielen würde, aber wenn du 15 und noch mehr Jahre dann für deinen Verein gespielt hast, glaube ich, ist es schwer, irgendwo anders dann nochmal Fuß zu fassen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also mir sind da in der halben Dreiviertelstunde einige viele Thomas Müller-Bilder in den letzten Jahren so durch den Kopf geschossen. Also tat schon ein bisschen weh, wenn man dann so einen ganz großen Spieler am Ende einer Saison dann nicht mehr sehen wird.
Ich glaube, es ist noch mehr. Also für mich war es ja, für mich oder meine Generation, es gibt sowieso sehr, sehr wenig Spieler, die wirklich so loyal gegenüber dem Verein sind. Ich könnte dir keine zwei weiteren Spieler aufzählen, die ja einen ähnlichen Weg mit Vereinszugehörigkeit und auch wirklich Identifikation im Moment auch haben in meiner Generation. Von daher ist es schon auch die absolute Ausnahme. 25 Jahre im gleichen Verein, das muss man auch erstmal auf dem Niveau schaffen. Und da kommt es eben manchmal eben auch ein bisschen zu kurz, was er da wirklich auch geleistet hat, um da immer wieder jedes Jahr für Jahr eine gewisse Rolle einzunehmen, auch wenn es jetzt die letzten 2, 3 Jahre natürlich eine andere war als zuvor. Und ich kennen genügend andere Fälle, vor allem in Italien. Da werden Legenden ganz anders verehrt und auch in einer gewissen Hinsicht dann vielleicht noch mal mehr emotional verabschiedet. Und das ist halt so eine Sache, die ich bei uns in Deutschland oder anders ausgedrückt, ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel lernen, wie man das in anderen Ländern handhabt. Wenn ich am Montag nach dem Spiel schon wieder lese, dass es im Zweifel Regelverstöße gab bei der Auswechslung und anderes bei, ja, das sind so Sachen wie zum Beispiel jetzt am Wochenende AC Mailand, Muttertag, die
Ja,
Spieler laufen mit
mit den
den
Namen.
Vornamen ihrer Mütter auf und bei uns wird ein Sonderflock für Thomas Müller verboten, weil es die Statuten der DFL nicht erlauben und ganz ehrlich, Freunde, da hört es bei mir irgendwo auf. Und ich glaube, da könnte man noch viel mehr draus machen, wenn ihr mich fragt.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, dass Deutschland da, was das angeht, glaube ich, seit Jahren ganz andere Probleme hat, als sich über solche Sachen aufzuregen und irgendwelche neuen Regeln aufzustellen. Ne?
Naja.
So ärgerlich es auch ist. Gut, dann lasst uns doch mal die Tabelle von oben nach unten ein bisschen durchgehen, Sören. Ein zweiter Abschiedsstand am Sonntag dann auf dem Programm in Leverkusen, denn da wurde am, wann war es? Freitag war es, glaube ich. Bei der Pressekonferenz gab Xavi Alonso dann
Freitag.
bekannt, dass sich die Wege trennen werden am Ende der Saison zwischen ihm und Bayer 04 Leverkusen.
Ja, ich glaube, ein Abschied, wo man hinterschreiben muss, endlich, dass das geklärt ist. Die letzten Wochen, glaube ich, waren mehr und mehr eine Belastung, auch für ganz Bayer Leverkusen. Das hat man teilweise auch in den Spielen gemerkt. Unnötig, das so rauszuziehen. Ich glaube, das hätte man vor 2, 3 Wochen schon klar offiziell und auch aktiv kommunizieren müssen. Du hast dir dadurch, glaube ich, so ein bisschen auch eine gute Saison kaputt gemacht, finde ich zumindest, klar als neutraler Beobachter, dass man eher darüber spricht und nicht über die Saison, die ja, was man, wenn man auf die Tabelle schaut, eigentlich in Ordnung ist. Ja, es wird Zeit, jetzt geht er nach Madrid. Ich glaube, wenn wir irgendwann nochmal jetzt heute über den Klassiker sprechen, es wird auch Zeit, dass sich in Madrid was ändert. Also glaube ich, dass er da sehr, sehr gut hinpasst. Aber alles in allem war das Thema vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen hätte man es eher lösen müssen eigentlich.
War ja nicht der einzige Abschied. Jonathan Tah wurde auch verabschiedet. Da werden wir die nächsten Wochen wahrscheinlich auch viel spekulieren, viele Gerüchte noch lesen, wo es hingeht. Fabi, wird es vielleicht am Ende doch noch der Weg nach München?
Nee, glaube ich nicht. Ja. Dafür waren ja seine Äußerungen auch zu sehr Richtung Ausland fixiert. Und ich vermute mal, dass er irgendwo ja, Richtung Spanien im Zweifel aufschlägt. Wo? Wird sich dann zeigen, weil ich glaube, ehrlicherweise den größeren Bedarf in der Innenverteidigung sehe ich bei Real Madrid anstatt Barcelona.
Ja, und da haben wir ja noch das Problem mit dem Geld bei Barca. Von daher lassen wir uns da auch mal überraschen. Sören, wo tendierst du denn bei Bayern 04 Leverkusen hin? Der große Umbruch steht bevor.
Ja, ich glaube, es hängt davon ab, welchen Trainer sie jetzt holen, ob Fabregas oder Ten Hag. So, ich denke, wenn sie auch für Fabregas setzen, wird es wieder auch dahin gehen, dass sie den einen oder anderen Spieler auch aus Spanien holen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber es wird einen großen Umbruch geben. Viel hängt natürlich auch davon ab, was passiert jetzt mit Wirtz. Bekommst du deine 130 Millionen? Das macht dir dann auch nochmal neue Türen auf für neue Spieler. Aber ich glaube schon, dass der Kader auf jeden Fall auch vor einem kleineren, größeren Umbruch steht, wenn ich an Grimaldo und Frimpong denke, die sicherlich auch nochmal wechseln werden. Also die Mannschaft hat, glaube ich, ihren Zenit erreicht. Leider schon, wenn man überlegt, sind ja erst so wirklich zwei Saisonspielzeiten, wo sie so richtig erfolgreich sind. Aber ich glaube, jetzt auch mit dem Abschied von Alonso werden einige Spieler auch gehen.
Ist so ein bisschen vergleichbar, sage ich jetzt mal, so mit der damaligen Ajax-Mannschaft, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, absolut.
Die ja ihre zwei, drei Top-Jahre hatte.
Ja, und dann ist es ja, glaube ich, normal, da war es natürlich extremer, dass es viele junge Spieler waren. Aber ich glaube, dass du irgendwann eben auch einen Frimpong oder auch einen Grimaldo dann eben nicht mehr halten kannst. Vor allen Dingen, weil du ja sicherlich auch in der nächsten Saison nicht unbedingt um den Titel in der Champions League mitspielen kannst oder wirst. Von daher glaube ich, dass du solche Spiele auch nicht halten kannst.
Fabian, das Problem bei solchen großen Transfers dann letztendlich bei Abgängen ist dann natürlich, wenn du nach neuen Spielern Ausschau hältst, dass du dementsprechend dann wahrscheinlich auch deine 10, 15 Millionen für den einen oder anderen Spieler nochmal mehr auf den Tisch legen wirst, musst. Ob es willst, ist die Frage. Kann man davon ausgehen, dass Leverkusen in den nächsten Jahren wieder zu dem Bayer Leverkusen wird, was wir eigentlich aus den letzten 5, 6, 7 Jahren kennen, so rund um Platz 4, 5, 6, 7?
Weiß ich ehrlicherweise nicht, weil dazu hat man sich auf ein anderes Level gehievt in den letzten 2 Jahren. Du wirst mit Sicherheit nicht die ganze Mannschaft verlieren. Es wird auch mit Sicherheit kein Ausverkauf in dem Sinne sein. Von daher wird man tatsächlich auch sehen, wie viele Millionen sie tatsächlich einnehmen. Weil eins ist auch klar, ich glaube, du bist in der Situation, wo du niemanden verkaufen musst. Unter Wert dann schon gleich dreimal nicht. Alle, die wirklich gehen, werden zu marktgerechten Preisen dann gehen müssen. Und das gibt natürlich dann Möglichkeiten auf der anderen Seite natürlich dann eben auch für gewisse Qualität zu sorgen in Form von Käufen. Und ja, dass du in der einen oder anderen Situation dann vielleicht mal ein bisschen mehr an oder Richtung Kasse gebeten wirst, ist auch klar. Aber ich glaube schon, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass da auch eine sehr, sehr gute Mannschaft nächstes Jahr auf dem Feld steht. Und selbst auch bei Florian Wirtz wäre ich, glaube ich, als Beteiligter echt recht gelassen.
Okay. Was ich heute noch gelesen hatte, fand ich ganz interessant, dass Fernando Caro will ja von den 150 Millionen nicht abrücken und da ist man ja wohl, City wäre wohl bereit, die zu zahlen. Allerdings wäre da wohl das Problem, das Gehalt von Florian Wirtz, weil City wohl keinem Spieler mehr Gehalt zahlen will als Pep Guardiola, der irgendwie 23,7 verdient, muss man sich mal vorstellen. Und Florian Wirtz wird ja so mit 25 Millionen wohl gewankt an Gehalt. Also fand ich auch schon eine ziemliche Überraschung.
Ja, ein Grund mehr als Bayern München, den nicht zu kaufen. Also ich weiß gar nicht, warum und wieso Florian Wirtz 25 Millionen verdienen soll. Klar, jetzt kann man natürlich dagegen halten, Musiala tut es auch, aber du brauchst, wie gesagt, hier einen zweiten Spieler in der Form im Kader zu leisten, zu Harry Kane noch dazu. Es ergibt für mich nach wie vor einfach keinen Sinn, dass der gute Mann im Zweifel bei Bayern München landet. Ich kann mir da auch nicht helfen.
Nimmst du die Handvoll Spieler, da hast du mal eben deine 120, 140 Millionen für 5 Spieler an Jahresgehalt. Ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Mal gucken, was jetzt noch mit Upamecano passieren wird. Da ist ja jetzt Paris plötzlich mit eingestiegen. Ne? Da ist die Verlängerung ja auch noch nicht durch. Also werden auf jeden Fall für Max Eberl ziemlich arbeitsreiche Wochen bevorstehen. Dann lass uns mal weitermachen mit den Partycrashern von Bayer Leverkusen, mit Borussia Dortmund. Die Dortmunder haben jetzt alles in der eigenen Hand, mehr oder weniger beim letzten Spiel. Ja, lass mich doch mal aussprechen. Also, haben jetzt mehr oder weniger alles in den eigenen Händen. Das Heimspiel gegen Kiel zu Hause kann man für einen BVB-Sieg ausgehen. Und dann ist natürlich auf Schützenhilfe in Freiburg dann, muss gesetzt werden. Ne? Wo letztendlich dann ja Bayern 04, nee, stimmt gar nicht. Doch, lieber Frankfurt zu Gast ist, genau. Die ja selber eigentlich auch noch um den Champions-League-Platz jetzt wieder zittern müssen.
Absolut, also ich glaube schon, sorry Sören, dass ich jetzt mal einmal ding. Es wird schon ein heißer Tanz, weil die Frankfurter haben es tatsächlich hoch gelobt die letzten Wochen. Ich konnte es nie wirklich so hundertprozentig nachvollziehen, weil oft auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Jetzt spielst du auswärts in Freiburg und kannst eigentlich, das muss man sich mal vorstellen, also bist die ganze Zeit eigentlich in der Pole Position und du kannst tatsächlich bei einer Niederlage kannst ganz böse enden und
komplett rausrutschen.
Und du kannst komplett rausrutschen und spielst nächstes Jahr Europa League. Das ist schon bitter und das ein Heimspiel nach einem Heimspiel gegen Pauli. Das ist zu wenig und ich glaube, da kann auch keiner zufrieden sein, wenn ihr mich fragt.
Nee, das auf keinen Fall. Bei den Dortmundern nochmal kurz vielleicht, Sören, auch wenn sich das 4-2 gut und schön anhört hinten raus, aber gerade zur Halbzeit kann man, glaube ich, auch so ehrlich sein, kann es auch gut und gerne 3-1 für Leverkusen stehen, wenn Kobel da nicht so einen Sahnetag erwischt, ne?
Ja, erste Halbzeit, glaube ich, sind uns alle einig, da war Leverkusen drückend überlegen. Kobel hatte einen super Tag. Ja, aber vielleicht brauchst du das auch einfach und es spricht im Moment auch für den Lauf, den der BVB hat. Ja, dieses Comeback einfach auch zu schaffen, dann brauchst du eben auch so eine Halbzeit, die du überstehst, sogar mit einer Führung dann. Und von daher, klar, wenn man nur auf die Chance in der ersten Halbzeit geht, hätte Leverkusen das Spiel vielleicht gewinnen müssen. So, aber der BVB hat im Moment dieses Momentum. Und ich gehe davon fest aus, dass sie auch in der kommenden Saison dann eben in der Champions League spielen.
Wenn nicht, wie angesprochen, der SC Freiburg sein Heimspiel zu Hause gewinnt gegen die Frankfurter Eintracht. Die Freiburger haben selbst alles in der eigenen Hand, haben noch den einen Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund. Und auch jetzt am Wochenende in Kiel war es auch ein ziemlich schweres Spiel für den Sportclub. Nach 1-0 Rückstand sind sie dann zurückgekommen. 2-1 hinten raus, ja, richtige Abwehrschlacht gewesen für die Freiburger. Aber es kann eventuell zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte kommen am kommenden Wochenende. Ist halt die Frage, Fabi, ne? Wenn es dann so ist, dass man was zu verlieren hat, in dem Sinne, oder halt zu gewinnen, je nachdem, wie man sieht, ist der Druck dann eher, glaube ich, bei den Freiburgern, oder? Oder meinst du eher bei den Frankfurtern?
Ich glaube schon eher bei den Frankfurtern. Tatsächlich, weil wenn du zugucken musst, wie die Freiburger Champions League spielen und knapp 30, 40 Millionen auf einen Schlag mehr in die Kassen gespült bekommen als du, der über Wochen hinweg sich irgendwo auf Platz 3 halten konnte, das dann am letzten Spiel aus den Händen zu geben im Zweifel, das wäre schon extrem bitter. Und ich glaube, ehrlicherweise auch vom Anspruch her sieht sich Frankfurt schon nochmal auch eine Kategorie über Freiburg. Also von daher glaube ich schon, dass alles Erdenkliche von den Frankfurtern getan wird, um über den Strich zu landen. Und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf dem Unentschieden bei Frankfurt-Freiburg tippen. Bei einem gleichzeitigen Sieg der Dortmunder, was bedeuten würde, Frankfurt und Dortmund ziehen in die Champions League ein und Freiburg ist trotzdem mega happy, dass sie als Fünfter in die Europa League gehen.
Okay. Das ist eine gute Sache, was du da anführst. Sören, wolltest du da noch was mit?
Ich habe es die letzten Wochen, glaube ich, gesagt, Julian Schuster, also für mich schon Manager der Saison, wenn du überlegst, ja, du übernimmst von Christian Streich, eine Legende, spielt so eine komplette Saison sehr, sehr, sehr stabil. Sie spielen natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, dass man sagt, okay, du schaust dir freiwillig irgendwie jedes Spiel von Freiburg an, aber unterm Strich profitieren sie einfach davon, dass sie sehr konstant sind, die anderen Teams eben nicht. Und ich glaube, das ist eine absolute Riesenleistung, selbst wenn es nur für die Europa League reichen wird. Aber das ist eine fantastische Saison und super Arbeit von Julian Schuster.
Ja, kann man, glaube ich, nichts beipflichten. Dann lasst uns weitermachen mit den Bremern, die zu Hause 0-0 gegen Leipzig spielten. Ja, und die Leipziger haben letztendlich durch den glücklichen Punktgewinn gegen die Bremer, die ja eigentlich deutlich stärker waren an diesem Samstagspiel, ja, die letzten Hoffnungen auf Platz 4 komplett dann verloren. Die Champions League ist nicht mehr erreichbar für RB Leipzig. Hätte ich am Anfang der Saison nicht mit gerechnet. Da habe ich die Leipziger ja auch schon vor Dortmund und vor einigen anderen gesehen. 60 Millionen werden fehlen. Also wenn es danach geht, die Leipziger jetzt schon oder schon seit Wochen für mich eigentlich der Verlierer der Saison. Und jetzt müssen sie am letzten Spieltag sogar noch um komplett Europa zittern. Momentan Platz 7 berechtigt ja nicht zur Conference League Teilnahme durch den Pokalsieg vermeintlich dann des VfB Stuttgart. Von daher eine komplett gebrauchte Saison für RB. Hat man jetzt, glaube ich, am Samstag bei dem Spiel auch wieder gesehen.
Ja, ich glaube, ganz Fußball Deutschland drückt jetzt am letzten Spieltag auch den Mainzer die Daumen, dass sie sich für das internationale Geschäft qualifizieren. Vielleicht hat es auch irgendwie was Reinigendes, wenn Leipzig international gar nicht dabei ist, weil ich glaube, so letzte Woche auch angesprochen, ist für mich keine Mannschaft, keine Champions-League-Mannschaft. Das hat man dieses Jahr auch gesehen. Und wenn sie ihre Strategie auch nicht unbedingt ändern, dann sehe ich sie auch in den nächsten Jahren nicht zu bei den Top-Teams. Da gehören sie diese Saison auf keinen Fall hin. Und vielleicht ist es wirklich ganz gut. Man hat es jetzt gegen Bremen gesehen. Mehr als schmeichelhaft das 0-0. Bremer waren klar die bessere Mannschaft. Und wenn du eigentlich noch Möglichkeiten hast, das irgendwie in der Hand zu halten und dich zu qualifizieren, dann musst du anders auftreten. Aber diese Mannschaft hat auch international nichts zu suchen.
Es droht das zweite Mal in 9 Jahren, Fabi, kein Europa für Leipzig. Wie schätzt du die Lage bei den Leipzigern ein? Da werden sie wahrscheinlich dann um einige Großverkäufe auch nicht drumherum kommen.
Ja, erstmal glaube ich Ernüchterung pur, weil selbst auch die, falls du dich für die Europa League oder Conference League, glaube ich, will gar keiner spielen bei Leipzig, würde ich jetzt mal behaupten. Ernüchterung pur. Du machst dich halt, ehrlicherweise muss man auch sagen, ich glaube, du bist jetzt eh nicht wahnsinnig sexy als Verein für Spieler mit großen Namen, sondern du bist einfach das Team, was als Entwicklungsschritt genutzt wird. Ist auch nicht so weiter oder nicht so weit tragisch. Aber klar, du hast ein paar Spieler im Kader, die durchaus höhere Ambitionen haben. Wenn du dann komplett raus bist aus Geschäft Europa, dann wird es natürlich auch schwierig, die Jungs zu halten. Deswegen bin ich mal gespannt, was im Sommer passiert. Xavi Simons wäre jetzt zum Beispiel einer, was aus ihm wird. Und es muss einiges passieren. Ich glaube, du brauchst auch einen neuen Trainer. Mit Löw wird es wohl nicht weitergehen. Aber ja, die Ambitionen, glaube ich, kannst du ein Stück weit nach unten schrauben nächstes Jahr.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Dann würde ich sagen, Sören, machen wir weiter im Mittelfeld. Da hat der VfB Stuttgart sich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen wieder in Form gespielt, gewann jetzt auch ihr mal wieder ein Heimspiel nach zuletzt 6 Niederlagen zu Hause. Und 4 zu 0, ziemlich deutlich, knapp 80 Minuten in Überzahl gespielt. Ja, 4 zu 0, getrübt wird das alles von der Verletzung von Angelo Stiller. Aber da haben sie heute wohl bekannt gegeben, das könnte fürs Pokalfinale eventuell doch noch reichen. Am Ende ja, ziemlich deutlicher Sieg und beim FCA kann man, glaube ich, festhalten, alles wie immer in den letzten Jahren. Am Ende der Saison, wo man weiß, dass man gesichert ist, nach hinten raus, ja, geht die Luft wieder aus.
Ja, ich glaube, der Stecker war dann schon vor ein paar Wochen einfach raus, das muss man so sagen. Nachdem auch klar war, dass sie nicht mehr so wirklich an Platz 6 rankamen, kommen konnten. Von daher, ja, trudeln sie die Saison jetzt so aus. Unspektakulär, aber man darf es nicht, glaube ich, unterschätzen, dass sie sich wieder in der Klasse halten. Klar haben sie natürlich auch eine Mannschaft zusammengestellt, die Bundesliga-Niveau hat. Dort wird immer eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Von daher erneuter Klassenhalt sicherlich ein Erfolg. Und zum Spiel, ich glaube, es ging alles perfekt los für den VfB. Frühes Tor durch Karasor, dann die rote Karte. Und dann konnte der VfB sich gerade in Halbzeit 2 so ein bisschen in den Rausch spielen. Geht dann, glaube ich, auch in der Höhe absolut in Ordnung, der Sieg. Für die Fans auch wichtig, ne, nachdem sie endlich wieder einen Heimsieg feiern konnten. Aber jetzt ist, glaube ich, der Fokus klar auf Berlin. Da muss der Titel her.
Ja, kommendes Wochenende dann zu Gast in Leipzig, für die es ja dann wirklich noch um alles geht. Und beim VfB wird da wahrscheinlich die Devise sein, nicht unbedingt verletzen vor dem Pokalspiel, was dann danach die Woche ansteht. Ist halt auch so ein Spiel, Fabi. Ich weiß nicht, du, als wenn du Stuttgarter wärst, wie ihr das angehen würdest. Da wird eigentlich ja auch die vermeintliche Startelf spielen sollen, oder?
Ja, auf jeden Fall, klar. Man muss ehrlicherweise natürlich auch sagen, es war jetzt nicht die Saison, wo die Stuttgarter grundsätzlich den konstantesten Eindruck bei mir zumindest hinterlassen haben. Spielst jetzt gegen eine Mannschaft, die komplett euphorisiert ist, also nicht nur durch das Pokalfinale, sondern eben auch durch den Aufstieg. Ja, klar, also ich glaube schon auch, Olympiastadion Berlin Pokalfinale ist dann auch nochmal was anderes, als wenn du zu Hause gegen den Bundesligisten spielst. Aber die tun sich auf jeden Fall einen Gefallen, die Stuttgarter, wenn sie das Spiel auch wirklich mit vollem Ernst angehen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Woche zuvor 100% auf den Platz bringt. Weil geschenkt kriegst du den Pokal mit Sicherheit nicht.
Nee, hat man, glaube ich,
Und das wäre der Super-GAU, glaube ich.
ja, definitiv. Ich meine, letztes Jahr haben wir es gesehen, ne? Da haben wir ja auch alle Leverkusen als kleinen Favoriten gegen Lautern gesehen. War, glaube ich, 1-0 ausgegangen, ne? War ja auch ein ziemlich knappes Spiel. Hauptsache, es ist nicht früh entschieden dann, aber da kommen wir ja nächste Woche nochmal drauf zu sprechen. So, dann sind wir jetzt mittlerweile ganz unten im Tabellenkeller angekommen. So traurig es ist, der VfL Bochum
Ja.
ist zum 7. Mal abgestiegen.
Ja, und mit ein bisschen Abstand sicherlich auch, muss man aus VfL-Sicht sagen, absolut verdient. Sicher, wenn man vielleicht kurz aufs Spiel eingeht, wenn du klar mit der Devise reingehst in das Spiel, du musst eigentlich gewinnen, unabhängig erstmal davon, was in Berlin passiert. Und du spielst eigentlich nicht auf ein Tor, sondern Mainz war die klar bessere Mannschaft auch von Beginn an. Ja, dann weißt du eigentlich schon, dass der Glaube auch innerhalb der Mannschaft nicht mehr wirklich da war. Ich glaube, gerade die Mannschaft hatte so ein bisschen das Glück auch, dass die Fans eben nicht gepfiffen haben und sie kritisiert haben, nämlich durch die Verabschiedung. Ich glaube, jedem Fan war bewusst, dass man gerade für Anthony Lucilla und Christian Gabor wirklich die Stimmung positiv halten wollte. Und das hat, glaube ich, auch die Mannschaft so ein bisschen geschützt vor Kritik, die eigentlich auch berechtigt war nach dem Spiel. 4-1 in der Höhe verdient. Du hast in keinem Zeitpunkt kamst du irgendwie ins Spiel rein, auch als es in Berlin ja dann auf 0-0 stand. Und von daher war der Glaube innerhalb der Mannschaft auch nicht mehr da. Und jetzt gehst du verdient runter. Man muss das klar sagen. Die Mannschaft war nicht auf Bundesliga-Niveau zusammengestellt. Du hast sicherlich auch ein paar wirklich gute Einzelspieler, die natürlich auch international erfahren waren. Aber es hat nicht geklickt. Die Mannschaft ist nicht als Team aufgetreten. Viele Faktoren sicherlich, die Trainerwechsel, Trainersystem, Kaderzusammenstellung und hinten heraus ist es ein bisschen besser geworden durch Dieter Hecking, gerade was die Stimmung betrifft. Ja, aber jetzt gehst du in die zweite Liga mit einem riesen Umbruch und da, also für mich zumindest jetzt auch mit ein bisschen Abstand vom Wochenende, muss sagen, ich freue mich drauf und ich freue mich jetzt nicht natürlich auf die fußballerische Qualität, die man in der zweiten Liga zu sehen bekommt, sondern einfach auch, dass die Mannschaft ein Update bekommt und dass brutal schöne Spiele einfach auch für Fans kommen werden, wenn ich an Schalke, an Düsseldorf denke. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Saison werden. Sicherlich fußballerisch kein Highlight, aber der Abstieg kann vielleicht auch was Gutes bewirken.
Also so von außen stehen würde ich zumindest sagen, ich glaube gerade die 4 Jahre jetzt Bundesliga sollten den VfL ja finanziell schon wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser geleitet haben.
Ja, der Etat wird wahrscheinlich um die Hälfte gekürzt, dass man so bei 20 bis 25 Millionen landet. Man kann sich nach wie vor nicht viel Geld aufbringen, was Ablösen betrifft. Man hofft natürlich, dass man ein bisschen Geld einnimmt durch Spielerverkäufe. Danny De Vit zum Beispiel, Nacho Spero. Also man wird sicherlich ein bisschen was bekommen. Ja, aber es geht auch darum, das muss man ja auch klar sagen, du musst dein System komplett ändern. Du hast in den 4 Jahren, in denen du jetzt in der Bundesliga warst, eine Mannschaft gehabt, die verteidigen musste. Und jetzt wird es eher darauf hinauslaufen, dass du in vielen Spielen in der zweiten Liga der Favorit bist. Das heißt, du musst wieder aktiv werden, du musst offensiv spielen. Das heißt, auch da wird man sicherlich neue Gesichter sehen. Alles in allem muss man vor der Saison immer sagen, entweder du spielst gegen den Abstieg in der zweiten Liga oder um den Aufstieg. Und im Optimalfall, ja, spielst du am 33., 34. Spieltag noch um den Aufstieg. Und dann wird man sehen, was bei rauskommt.
Und da wollen wir dann alle auf jeden Fall die Daumen drücken. Ja, Fabi, der VfL, auch ein Herzensclub von dir. Noch was drüber zu verlieren oder?
Nee, also ich glaube, Sören hat ja alles gesagt. Wenn man fair ist, muss man am Ende anerkennen, dass man auch zu Recht abgestiegen ist. Mit der Anzahl der Punkten, die man gesammelt hat, plus die zwei, die es mehr oder weniger am grünen Tisch gab, dann muss man einfach sagen, war es vielleicht in Summe nicht gut genug. Was man vielleicht besonders hervorheben kann, ist tatsächlich auch die Reaktion der Fans am letzten Spieltag oder jetzt am Wochenende. Kein Krawall, sondern tatsächlich eher unterstützend, nüchtern und eher mit einer gewissen ja, Optimismus oder mit einem gewissen Optimismus ins neue Jahr reingehen, wenn man einfach dann irgendwo ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wusste, okay, dieses Jahr wird sehr, sehr schwer bis unmöglich. Und darauf muss man jetzt aufbauen. Du hast einen guten Trainer. Ich glaube, besseren gibt es für die Situation nicht und ja, jetzt heißt es abwarten, was im Sommer passiert.
Ja, das Schöne ist ja, die Zweitliga startet dann schon am 1. August schon wieder. Club-WM geht bis Mitte Juli, das heißt, da haben wir nur 2 Wochen Pause zwischen. Von daher geht es dann ruckzuck wieder weiter. Ein Spiel haben wir noch, Fabi. Zwei Mannschaften im grauen Mittelmaß diese Saison. Eventuell kann es da für eine Mannschaft sogar noch ganz bitter enden. Letzte Freitagabendspiel hatte auch nicht so viel zu tun.
Aua.
2-2 am Ende. Wolfsburg, TSG Hoffenheim. Hüllen wir die Hand
Keine
ins
Ahnung,
Feuer.
was da passiert ist. Ich habe nichts geguckt am Freitagabend. Ich war nach der zweiten Liga, war ich durch mit Fußball gucken. Ich habe mir nicht mal was durchgelesen zu dem Spiel, weil es, glaube ich, an Bedeutungslosigkeit für mich zumindest am Freitagabend nicht zu übertreffen war.
So, und jetzt komme ich, Fabi. Letzter Spieltag. Du fährst eine Woche vorher auf Mannschaftsfahrt. Könnte sich natürlich ordentlich zulaufen lassen und dementsprechend den letzten Spieltag verlieren, was wahrscheinlich die Heidenheimer nicht so gerne sehen würden. Oder so, man könnte richtig Vollgas geben. Die TSG Hoffenheim eventuell mit 4-5-0, was ja auch schon die letzten Jahre ab und zu mal vorgekommen ist, abschießen. Heidenheim gewinnt zu Hause. Und dann wärst du plötzlich, nämlich als TSG Hoffenheim, noch auf dem Relegationsplatz.
Es muss viel zusammenkommen. Das
Sechs
wäre sicherlich
Tore.
auch, ja, das wäre sicherlich auch mein perfekter Plan, dass die Bayern relativ deutlich gewinnen und Heidenheim gewinnt. Und dass die TSG im Prinzip auch mal das bekommt, was sie im Moment verdient. Geben kein gutes Bild ab. Aber dann, selbst dann, wenn man es dann nochmal weiterdenkt, dann spielen sie vielleicht Relegation gegen Elversberg, dann sind die Vorzeichen eigentlich noch deutlicher. Aber klar, das wird man sich wünschen. Aber eher unterm Strich, glaube ich, muss man auch sagen, dass Heidenheim die Relegation auf jeden Fall verdient hat und zu 90% auch dort spielen wird.
Also ich muss vielleicht auch noch sagen, das ist auch wieder so typisch deutsch, glaube ich, dass man sich jetzt ein Stück weit daran aufgeilt, dass, glaube ich, 8 oder 9 Profis der Bayern nach Ibiza geflogen sind. Am Ende des Tages sind es immer noch Profis, die so oder so 2 freie Tage hatten. Dass das jetzt der Sauftourismus wird, wie das vielleicht viele andere Kreisliga-Kicker machen, glaube ich jetzt auch nicht. Hat es Einfluss auf das Spiel am Samstag? Nee. Und
Nein.
dann möchte ich auch noch dazu sagen, ich glaube, wenn du am 34. Spieltag darauf angewiesen bist, dass Bayern 6-0
Richtig,
gewinnt,
genau. Ja.
dann ist es auch völlig.
Und da verließen sie ihn.
Das waren die
Nicht
letzten Worte.
Ah, da ist er.
ausgehen.
Da ist er.
Sorry, davon kannst du nicht ausgehen, dass ein Spiel einfach mal 5-6-0 ausgeht. Das ist immer noch Bundesliga, klar, kann es passieren. Ist es ja auch nicht für Samstag ausgeschlossen. Aber selbst wenn die Bayern nur knapp gewinnen oder unentschieden spielen, dann liegt es weniger an den Bayern, sondern dann liegt es eher daran, dass du an 33 Spieltagen zuvor eben nicht deine Hausaufgaben gemacht hast. Also das finde ich immer ein bisschen albern.
Genau, und ist jetzt für mich auch vergleichbar jetzt mit dem HSV-Spiel. Ich meine, die sind jetzt nicht weggeflogen, aber die werden jetzt auch noch 2 Tage im Koma liegen und dann den letzten Spieltag noch angehen. Also vom Prinzip her genau fast das Gleiche. Allerdings halt ein bisschen unglücklich von Max Eber, müssen wir ehrlich sein, Fabi, ne? Letztes Wochenende wurde da der Ibiza-Trip noch abgesagt, ein Riegel vorgeschoben und jetzt macht die Mannschaft sich da mit, ich glaube, 9, 10 Profis dann mit der Chartermaschine 2 Tage Richtung Ibiza auf.
Ja, der auch heute noch wie sagt man da, seine Meinung dazu gegeben. Er meint ja auch, dass die Vorzeichen sich verändert haben
Ah, okay, ja, gut.
im Vergleich zum letzten Wochenende. Und ja, wie gesagt, ich bin immer noch da, wo ich gerade eben auch schon war. Jetzt wird natürlich sehr viel draus gemacht. Und was ja auch noch dazu kommt, ist ja auch so eine Sache. Wenn man jetzt mal Profi vom FC Bayern ist, speziell Nationalspieler, du hast jetzt 2 Tage, sollen die Jungs das doch in Ibiza genießen. Du hast die Nations League, du hast die Club-WM, du hast im Grunde genommen keinen Sommerurlaub.
Richtig.
Lass die Jungs doch da die 2 Tage ein bisschen feiern und dann ist auch wieder gut.
Eben, danach ist der Familienurlaub geplant, deswegen lieber einmal eine Tour mit den Jungs, 2, 3 Tage und dann ist gut, ne? So,
Absolut.
Ja. kann man, glaube ich, so festhalten. Gut, dann haben wir den vorletzten Spieltag und wer war da? Euer Gewinner des Spieltages? Ich mach's kurz, da geht's kein Weg dran vorbei, da nehme ich den Hamburger SV. Wer die letzten 6 Jahre so viel einstecken muss und auch diese Saison wieder das ein oder andere Mal, viele hätten ihn wahrscheinlich auch wieder gerne jetzt scheitern gesehen, aber nein, für mich ist es der HSV.
Für mich ist es Preußen Münster mit dem 2-0 Heimsieg gegen die Hertha. Jetzt alles in der Hand, die Klasse zu halten. Und da würde ich mich auch auf ein schönes Spielchen zwischen Bochum und Münster freuen nächste Saison. Von daher Preußen Münster.
Wenn wir jetzt alle in der zweiten oder dritten Liga unterwegs sind, dann nehme ich Arminia Bielefeld, die, glaube ich, eine Fabelsaison spielen, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, mit Aufstieg direkt in die zweite Liga zurück und dann Pokalfinale. Wer weiß, was da am Ende bei rauskommt.
Ja, und jetzt auch dank Social Media jetzt am Wochenende, ne, im Getränkemarkt dann noch eingekauft und gefeiert im Getränkemarkt und so. Ist schon geil gewesen, das stimmt schon.
Absolut.
Gut,
Cool.
ich habe nur eine Frage an euch Jungs bezüglich unserer Elf der Saison. Wie machen wir es dieses Jahr? Maximal zwei Spieler, maximal drei Spieler von einem Verein?
Drei, würde ich sagen.
Drei Maximum?
Ja.
Gut. Und dann auch direkt mit Ende der Saison quasi nächste Woche dann.
Ja.
Okay, dann habe ich die Woche noch ein bisschen was zu tun. Ihr habt wahrscheinlich auch schon eure Elf so grob im Kopf oder müsst ihr noch ein bisschen basteln?
Nee, soweit
Steht
fast würde
schon?
ich sagen, steht's, ja.
Oh, okay. System ist egal. Jeder stellt seine eigene vor und hinterher gucken, ob wir eine zusammen aufgestellt
Ja.
kriegen.
Ja.
Super. Sehr schön. Freut mich. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne, angenehme Restwoche, Jungs.
Ebenfalls und hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.